Antenne Brandenburg, Boulevard.
Heute mit dem Urgestein der deutschen Rockmusik, Achim Reichel. Sie machen ihr Leben lang schon Musik, Sie stehen seit über 50 Jahren auf der Bühne. Sind Sie um diese Zeit sonntags überhaupt normalerweise wach?
Mittlerweile wieder, ja. Also ist schon nett, mit Kirchengeläut wach zu werden, hat auch was.
Hatten Sie lange nicht, kann ich mir vorstellen. Schön, dass Sie bei uns sind, mit neuem Album im Gepäck. Ich bin Katharina Zanner. Guten Morgen. Aloha, hier ja he, Kreuzworträtsel, fliegende Pferde. Musiker Achim Reichel ist heute bei mir im Antenne Boulevard. Und Sie waren in den 60ern mit den Rattles der erste Superstar des deutschen Beats, aber wir fangen mal im Hier und Jetzt an. Gerade 71 geworden, seit einem halben Jahrhundert machen Sie Musik, immer wieder feiern Sie große Konzerte und Partys mit Ihren Fans, aber Ihren 70. vor einem Jahr, den haben Sie erstmals als runden Geburtstag komplett unter den Tisch fallen lassen. Wieso?
Naja, 50. war eine große Sause, 60. auch. Und ich habe gedacht, Mensch, 70, das hat mich irgendwie nachdenklich gemacht. Ne? Also da kratzt man sich schon mal am Kopf und denkt, wie geht das, ne, 70 zu sein? Ich habe mir echt so eine Art Auszeit verordnet. Und meine Frau kam an mit so einem Bild aus dem Internet und zeigte mir ein Haus auf so einer Klippe direkt am Meer. Und sie sagt, guck mal hier, wie findest du das? Das kann man mieten.
In welchem schönen Land?
Das war in der Bucht von Santani auf Mallorca. Also insofern habe ich gedacht, ach Mensch, das wird schön. Da fahren wir hin. Naja, und weil ich nie ohne Gitarre verreise, klimpert man da natürlich auch ein bisschen selbstvergessen rum. Und da entstanden praktisch so eigentlich die ersten 6 Songs dieses Albums.
Genau, das war vor einem Jahr der Anfang des Albums, das jetzt vor uns liegt. Das erste Studioalbum nach 15 Jahren, Raureif heißt es. Es ist sehr vielseitig, musikalisch sehr breit, also Rock, Tango, Folk, Blues, alles dabei. Sogar die Geigen vom Orchester vom Bolschoi-Theater in Moskau. Ist dieses Album doch jetzt im Nachhinein gesehen eine Art musikalisches Achim Reichel-Vermächtnis?
Da müssen wir abwarten. Ich habe einfach festgestellt, auf Musik kann ich nicht verzichten. Das ist irgendwie ein Teil von mir. Also worauf ich allerdings schon verzichten könnte, ist dieses ganze Brimborium rundherum. Ne?
Naja, aber Sie sitzen ja schon jetzt hier oder gehen dann auf Tournee.
Ja, aber das soll nett sein und gemütlich. Also ich möchte mich selbst auch nicht mehr überfordern. Ich sagte ja schon, ich weiß nicht, wie das geht, 71 zu sein. Also ich weiß nur, es sind schon eine Menge Kollegen von mir irgendwie über die Klinge gesprungen. Die waren zum Teil noch viel jünger.
Und deshalb lieber in Ruhe aber und mit Vergnügen weitermachen.
Hat man sich verdient, denke ich.
Also Sie bestimmt. Wir hören jetzt mal direkt rein ins neue Album zum Warmwerden. Tolles Ding. Damit starten wir. Was gibt's dazu zu sagen?
Das ist eine tatsächlich erlebte Geschichte. Irgendwann nach einer anstrengenden Nachtsession war natürlich ein bisschen müde und wollte schnell nach Haus und finde mich plötzlich vor einer roten Ampel wieder auf einsamer Landstraße und dann dachte ich irgendwie, was bist du denn für ein Idiot? Du stehst hier wie ein Ferngelenkter vor einer roten Ampel. Was soll das? Eine Ampel hat doch den Auftrag, Verkehr zu regeln. Hier ist keiner. Und da habe ich gedacht, ich könnte rüberfahren. Und dann kam also hinter irgendeinem Busch
die Polizei hervor
und fanden die gar nicht lustig. Und dann habe ich mir einen Anwalt genommen und er hat zu mir echt gesagt, du Achim, ich mache das gern für dich, aber eins kann ich dir jetzt schon sagen, damit fallen wir rein.
So war's?
Also am Ende hat's 280 D-Mark gekostet, ein paar Punkte in Flensburg und das Geld will ich mir jetzt wiederholen.
Genau, und deshalb hören wir jetzt Tolles Ding. Ich weiß, es langweilt Sie manchmal, über Ihre Zeit in den 60ern mit den Rattles zu reden. Aber ich glaube, viele wissen das heute gar nicht mehr. Sie waren in den 60ern der erste deutsche Beatstar. Als Sie von der Bundeswehr eingezogen wurden und Ihr Haar dann von so lang auf Soldaten kurz geschnitten wurde, da hat der Bundeswehrfriseur Ihr Haar danach in Büscheln an Fans verkauft. So heißt es zumindest. Ist das wahr oder nur eine Legende?
Nee, das ist tatsächlich wahr. Der hat die Haare sofort irgendwie zusammengefegt und irgendwie so zur Seite geschafft. Und ich dachte noch, hier herrscht Ordnung bis bei den Soldaten. Und ein paar Wochen später war im Musikexpress halt so eine Kleinanzeige. Da hat er so mein Haar büschelweise in so kleine Zellophantütchen verpackt. Und da kostete dann ein Tütchen 2 Mark.
Was damals eine Menge Geld wahrscheinlich war. Kaum ein deutscher Musiker hat das erlebt, was Sie erlebt haben. Also Sie waren auf England-Tournee mit den Stones, die übrigens damals noch nicht so bekannt waren. Sie waren Vorgruppe der Beatles in Deutschland, eben mit den Rattles. Sie waren Vorgruppe später auch der Bee Gees mit einer Nachfolgeband. Für Sie war das wahrscheinlich damals gar nichts Besonderes, oder?
Doch, schon besonders, aber nicht so besonders, wie es heute gesehen wird. Ich meine, als wir mit den Rolling Stones auf Tournee waren, wie soll ich sagen, die hatten gerade eine einzige Single draußen. Die Hälfte der Tournee haben wir noch zusammen, alle mit dem ganzen Tourneeprogramm in einem Bus sind wir gefahren. Und dann bekamen die Stones einen Hit. Und plötzlich wurden sie mit Limousinen gefahren. Und da habe ich gedacht, guck mal hier, so schnell geht das. Ne? Naja. Aber die Stars der Tournee war eigentlich Little Richard und die Everly Brothers und Bo Diddley.
Ja, die waren da ganz groß natürlich in der Zeit.
Groß, ja.
Beatles und Stones kamen erst. Ne?
Das kam
jetzt im
erst.
Nachhinein sind ja. das die großen Stars. Wer bleibt Ihnen im Nachhinein von all denen, die Sie da wirklich sehr nah im Bandbus neben sich oder was weiß ich erlebt haben? Wer hat Sie nachhaltig beeindruckt?
Na, Little Richard. Also, weil Little Richard ist wirklich einer meiner frühesten so Idole oder also so eine Art von, dass man sowas Gesang nennt, das war mir als junger Kerl noch gar nicht klar. Und der Typ ist einfach so eine Urgewalt. Also der hat sich beispielsweise hinter der Bühne mit dem Tourneeleiter da irgendwie gezofft und gestritten und während er auf der Bühne schon angesagt wurde und als der seinen Namen hörte, da huschte mitten in diesem Streitgespräch ein Lächeln über sein Gesicht und er ging raus auf die Bühne und drosch seinen ganzen Frust ins Klavier rein. Und wir standen so zwischen den Vorhängen an der Seite und haben gedacht, wow, so geht das, genau.
Klingt für mich wie Rampensau, oder?
Ja,
also ich meine,
der
Urtyp der Rampensau.
Ja, ja, hat was davon.
Ich muss Sie trotzdem auch nochmal fragen, sind Sie eher Stones oder Beatles-Fan?
Ich bin eigentlich eher Beatles-Fan. Für mich wurden die Stones viel später erst interessant. Die Beatles sind breiter aufgestellt und meines Erachtens auch die interessanteren Songschreiber gewesen. Dass die Stones natürlich mittlerweile sich selbst persiflieren, kann man fast sagen. Ich meine, wann war ich zuletzt auf dem Stones-Konzert? Ich glaube, vor 4 Jahren. Da habe ich echt gedacht, also kein normaler Mensch, wenn er sich so gibt, wie er sich in seinem Alter jetzt fühlt, macht sowas. Weiß ich nicht. Also altersgerecht ist das nicht.
Nee, sagen sogar Sie. Der Star Club in Hamburg, der hat die Beatles groß gemacht und auch Sie mit Ihrer Band, den Rattles. Sie waren dann mit den Rattles später auch Vorgruppe der Beatles auf deren einziger Deutschland-Tournee. Und welche Wiedersehen gab es in Ihrem Leben später noch mit den Beatles-Mitgliedern?
Also wir haben schon bei dieser Bravo Beatles Blitz-Tournee, wann waren das überhaupt, 68 oder so, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Da haben wir schon gemerkt, okay, zur Starclub-Zeit waren die Beatles wirklich eine Band von vielen. Die waren einfach nur besser, aber die waren genauso zugänglich wie alle anderen auch. Man konnte mit denen über alles Mögliche reden. Aber während dieser Deutschland-Tournee, da merkte man schon, oha, die sind jetzt schon so ein bisschen Sklaven des Protokolls. Ne? Da war dann irgendwie ein Manager, der sagte, ja okay, ihr habt jetzt hier von dann bis dann ein Interview, danach trefft die eure alten Freunde, die Rattles, und danach kommt denn der und dann geht's da und da weiter. Man hat aber nicht nur gestaunt, muss ich ehrlich sagen. Also zum Beispiel das erste Konzert im Zirkus Kronebau in München und wir denken hier, unsere alten Kumpels, die Beatles, die sind jetzt weltberühmt und das müssen wir uns jetzt mal anhören, da kannst du aber was lernen. Und die gehen auf die Bühne, stöpseln die Gitarren ein, Ringo zählt ein und die machen einen Gitarrenakkord und ich denke, was ist denn da los? Da hatten die völlig verstimmte Gitarren. Das interessierte niemanden.
Das haben sie durchgezogen mit verstimmten Gitarren?
Die haben das durchgezogen. Die Leute sind völlig ausgeflippt und ich habe gedacht, es gibt offenbar da noch höhere Werte. Irgendwie.
Ja, genau. Na, die waren halt Stars, ne? Dann ist es vielleicht auch irgendwann egal. Ich weiß auf jeden Fall, Sie haben Paul McCartney bei einem Konzert in Hamburg, ne? Glaube ich,
ja,
nochmal hinter der Bühne getroffen. Wie können wir uns das denn vorstellen? So eine Begegnung mit einem Weltstar wie Paul McCartney.
So, für die Beatles war ja die Hamburger Zeit wirklich enorm wichtig. Und die Beatles sagen ja selber von sich, in Hamburg sind wir eigentlich erst erwachsen geworden. Das sagen die auch nicht nur so daher. Als ich mich mit Paul McCartney dann traf nach einem seiner Konzerte, da fragte er dann auch, ja, wie geht's denn Betty, die alte Barfrau vom Starclub? Ich sag, du, die lebt nicht mehr. Und irgendwie solche Sachen. Man muss auch noch dazu sagen, Paul McCartney war immer ein sehr charmanter, höflicher Mensch. Immer schon. Ne? Während John Lennon war eher so ein schwarzer Humor. Zyniker irgendwie. Der war immer so mit seinem englischen Humor unterwegs, wo man ständig dachte, verkackeiert der einen gerade oder meint er das ernst jetzt? Ne? So, was bei dem Wiedertreffen mit Paul McCartney lustig war, der hatte hinter der Bühne alle Wände mit Vorhängen abgehängt, so unterm Dach wie in einem Beduinenzelt, Teppiche, loungige Sofas und ich habe schon gedacht, wow, das ist ja doll hier. Naja, und dann kam er rein und man redete und plauderte eben natürlich nur über alte Zeiten. Und irgendwann dachte ich, ach, jetzt müsste man eigentlich mal ein Foto zusammen machen, ne? Und dann kam irgendwo aus dem Vorhang ein langer Arm hervor und griff sich diese Kamera, die ich mitgebracht hatte, und sagte, die Fotos machen wir nur selber. Dann haben wir ein Foto zusammen gemacht und ich muss ihm dafür erhalten, das hat er mir dann hinterher auch schicken lassen.
Aber das ist wirklich dann doch noch ein anderes Leben auf diesem Weltstar-Level, ne?
Ja, da habe ich echt gedacht, guck mal, hier spielt Geld irgendwie überhaupt gar keine Rolle. Ja. Der will das einfach nett haben hinter der Bühne, genau. Was ich auch verstehen kann.
Ja, ich auch.
Sie hören den Antenne Boulevard. Aloha, Hea He stammt von ihm, angeblich der meistgespielte Song im deutschen Radio. Aber auch Seemannslieder hat er auf rockig vertont und deutsche Lyrik wie den Erlkönig. Achim Reichel ist bei mir. Ja, das zeigt schon, in ihrer Musikkarriere waren sie immer unberechenbar, haben immer wieder Neues ausprobiert. Zielgruppe, Image, all das, wonach die Musikindustrie sonst geht, das ist ihnen nicht wichtig?
Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin mit einem viel reineren Herzen unterwegs, seitdem ich einfach nur das tue, wozu ich Lust habe. Weil ich denke, das ist auch irgendwie ehrlicher. Also ich mag nicht irgendwie Marktforschung betreiben und all so ein Quatsch.
Aber das haben Sie eigentlich immer so gehalten nach den Rattles, oder?
Irgendwann habe ich damit angefangen. Das ist auch der Grund, warum viele meiner Hits mich selbst überrascht haben, weil sie unplanmäßig daherkamen.
Aber sie kamen immer wieder, das muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Und Sie haben sich auch eben entschieden nach den Rattles, ich singe auf Deutsch. Warum ist Ihnen das so wichtig? Vielleicht können Sie da nochmal kurz die Hauptgründe zusammenfassen.
Ja, es gab ja zur Rattles Zeit kein größeres Kompliment für uns, als wenn man nicht wüsste, dass ihr aus Deutschland kommt, könnte man glatt denken, ihr seid Amis oder Engländer oder irgendwie was. Ne? Wir haben gedacht, ja, perfekte Täuschung. Und irgendwann wurde mir so klar, also wir tun da eigentlich nur so, als ob. Ich meine, wenn man zu einer gewissen Reife gelangt, dann will man die ja auch in seiner Musik wiederfinden. Auch der Gesang braucht irgendwie eine Form von innerlicher Anteilnahme. Und dann möchte ich auch wissen, worum es da geht. Und nicht einfach, ich habe den Text auswendig gelernt und den singe ich euch jetzt vor. Egal, worum es da geht.
Ich finde, das merkt man unheimlich in Ihren Songs, dass Sie bei jedem mitfühlen.
Ist mir ganz wichtig.
Ihnen ist aber auch wichtig, dass die Fans verstehen, wovon Sie singen.
Ja, das ist ja das Allerschönste an der ganzen Sache überhaupt. Obwohl ich also so oft im Zickzack gegangen bin, sind die mir immer gefolgt. Okay, es sind auch zwischendurch einige ausgestiegen, dafür sind dann andere eingestiegen. Wie soll ich sagen? Ich habe Probleme damit, selbst nach 50 Jahren mich als super tollen Hecht zu begreifen. Ich weiß, dass ich auch viel Glück hatte.
Mhm. Wir sprechen in der kommenden Stunde nochmal mehr darüber, was Sie alles so Unterschiedliches gemacht haben. Jetzt erstmal noch ein Song von neuen Album, In der Hängematte.
Naja, das ist eins dieser Songs, wo ich mich tatsächlich in der Hängematte wiederfand. Die Sonne
auf Mallorca
schien,
da.
Genau, die Sonne schien und das Meer glitzerte. Und da habe ich gedacht, das erlebst du jetzt gerade. Ist ja super. Und dann ist dann halt dieser Song da draus geworden. Sehr entspannt und entschleunigt.
Was glauben Sie eigentlich, womit verbinden die meisten Menschen Sie am ehesten?
Ich glaube, dieses Aloha He kennt jeder. Aber viele sagen, ach, das bist du? Ah, ja, es geht mir nebenbei ganz oft so, dass irgendwelche Leute sagen, Mensch, ich wusste gar nicht, dass du das bist. Den Song, den kannte ich schon ganz lange.
Er ist es. Achim Reichel, wir freuen uns, dass ihr heute da seid. Ich bin Katharina Zanner. Guten Morgen. Achim Reichel, der Erzähler großer Geschichten auf rockige Art, ist heute bei mir zu Gast im Antenne Boulevard. Mir ist aufgefallen, als ich mich so durchgelesen und durchgehört habe durch ihr Leben, da kommt ganz wenig Privates vor. Warum halten Sie sich da so bedeckt? Ist das die Lehre aus der Erfahrung, schon mit Anfang 20 ein großer Star zu sein?
Genau das, aber sowas von auf den Punkt, weil da erlebt man Dinge und liest Geschichten, die man nie erlebt hat in der Zeitung. Wenn der Erfolg allzu groß wird, dann sind die Begehrlichkeiten bei den Medien plötzlich riesengroß, denn alle deine allerbesten Freunde und jeder will irgendwie was. Und wenn es denn mal gerade nicht so toll läuft, dann streckt man schon die Hand aus, um guten Tag zu sagen und derjenige geht vorbei. Ja. Nein, ich möchte auch nicht dafür gemocht werden, weil ich ein hübsches Kerlchen war oder bin oder was auch immer, sondern es soll die Musik für sich sprechen. Das wäre mir eigentlich am liebsten.
Ich sag trotzdem kurz noch was zu Ihrem Privatleben. Sie sind verheiratet seit 1978, zweite Ehe. Die erste haben Sie ganz jung geschlossen, noch unter 20. Sie haben eine Tochter aus dieser ersten Ehe, eine Tochter und einen Ziehsohn aus der zweiten, also insgesamt alles sehr solide. Sie nicken, Gott sei Dank, ich habe alles richtig zusammengefasst.
Ja, ich staune.
Was bedeutet die Familie für Sie neben Ihrem Musikerleben?
Oh, das ist wichtig. Das ist ja das, was einem eigentlich davor bewahrt, abzuheben und sich tatsächlich für sonst wen zu halten. Ich mag es eigentlich gar nicht so sehr, weil ich tatsächlich schon sehr früh erfahren musste, was es bedeutet, wenn man in einem Geschäft, was nur möglich ist, weil es Medien gibt. Das ist ja doch was Künstliches, das wächst ja nicht am Baum oder so. Also insofern ist so eine Popularität, die sehe ich schon auch kritisch. Ne? Wer glaubt, dass er tatsächlich für so einen Erfolg geschnitzt worden ist, der hat
bestimmt
oft,
worden ist.
Ja, der hat oft ein Problem und da gibt es ja viele Beispiele. Ne? Also von Kollegen, die sind völlig ausgerastet, die konnten mit Geld überhaupt gar nicht mehr umgehen. Die haben sich reingetan, was nur reinging und am Ende wussten sie gar nicht mehr, wo der Hammer hing.
Macht auch eins ihrer Kinder Musik? Nee, ne?
Nee.
Und wie finden die ihre Musik?
Naja, also junge Leute, die haben es ja immer am liebsten, wenn mit ihnen eine Zeit beginnt. Hm. Die Musik, die zu dieser Zeit gehört, das ist denn deren Musik. Bei meiner jüngsten Tochter war es halt Hip-Hop, bei meiner älteren Tochter war es eine andere Musik und für den Jungen, der in der Mitte steht, der steht auf Soul-Musik. So.
Okay. Ich auch schon alles vertreten bei
und
Ihnen.
Und da ist alles vertreten. Naja, und irgendwann kamen alle mal an, sag mal, wo stehen denn eigentlich deine alten Rettelscheiben? Ich sag ja, im Regal ganz rechts. Und dann nehmen sie mit in ihr Kinderzimmer und hören sich das an und stellen sie dann wieder zurück und gucken einen plötzlich ganz anders an. Wo man dann denkt, irgendwie, ich bin's doch nur, hallo.
Aber jetzt kramen wir nochmal in der Starkiste. Sie haben auch mit Joe Cocker mal gespielt. Der ist ja leider vor kurzem gestorben. Wie haben Sie den in Erinnerung?
Joe Cocker habe ich sehr gemocht. Also zum Ende hin wurde er mir zwar ein bisschen zu kalkulierbar, aber das gibt große Alben von dem Mann. Allen voran für mich ganz persönlich Sheffield Steel. Das ist ein Album, als ich das erste Mal hörte, habe ich gedacht, Dollar geht gar nicht. Damals, als wir zusammen spielten, ich glaube, das war in Manchester irgendwo, ich erinnere das jetzt gar nicht so genau. Das war auch einer von vielen, ne? Und noch einer von diesen, die so bellen beim Gesang irgendwie. Nee, Joe Cocker, großer Verlust.
Sie haben mehrfach deutsche Lyrik vertont. Also jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den verschiedenen Wegen, die Sie eingeschlagen haben, wie zum Beispiel den Zauberlehrling oder Herr Ribbeck zur Ribbeck im Havelland. Eine wunderbare klassische Brandenburger Geschichte. Übrigens, ganz toll, muss ich an dieser Stelle mal sagen, liebe Antennehörer, wenn Sie diese Songs von Achim Reichel nicht kennen, es lohnt sich da mal reinzuhören. Kriegen Sie da auch von jüngeren Menschen Reaktionen drauf?
Ja, ja. Herr von Ribbeck zu Ribbeck im Havelland, wann war das überhaupt? Ich glaube, das war 78.
Ja, das war diese Regenballade.
Regenballade. Genau. Und irgendwann hatte ich mal ein Interview mit einem Journalisten, alles wunderbar und irgendwann waren wir fertig und er packte sein Mikrofon ein und dann sagte er so, ja, also wissen Sie, wo ich Sie das erste Mal gehört habe? Da ging ich noch zur Schule. Da kam die Lehrerin an mit Herr von Ribbeck zu Ribbeck im Havelland. Und ich dachte, ja, Mensch, jetzt steht ein erwachsener Mann vor dir und erzählt dir so eine Geschichte. Ne? Oder so E-Mails gekriegt von einer Mutter, die dann sagte, ja, mein Sohn sollte Herr von Ribbeck zu Ribbeck in der Schule auswendig lernen. Und er stand auf und sagte, brauche ich nicht, kann ich schon. Und dann hat er das runtergerattert, dass dem Lehrer die Spucke wegblieb. Und er hatte aber trotzdem eine Frage, der Lehrer. Wieso sagt er das in so einem komischen Rhythmus auf? Seine Eltern hatten die Platte und er ist damit aufgewachsen.
Ne? Aber das sind tolle Geschichten. Also,
ja,
oder?
Ja,
da
ja,
hat man
ja
doch das Gefühl, irgendwie doch was bewirkt zu haben, was auch ein bisschen nachhaltig
ja,
ist.
Ja, durchaus.
Seit über 50 Jahren erfolgreich im Musikgeschäft. Sie haben mal gesagt, wer immer Nummer eins sein will, der kriegt durch den Stress irgendwann einen Herzinfarkt. Gut, Dieter Bohlen lebt noch, aber Ihr Weg ist das nicht.
Ich finde mittlerweile auch dieses Superlativen-Gedenke. Wie viel hat der verkauft? Was? So viel? Oh, dann muss ich mir das ja auch mal anhören. Dass man bereit ist, Qualität nur noch festzumachen an einer Umsatzgrößenordnung ja, oder ja, an einer Chartnotierung.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist Ihnen doch nicht total egal. Sie sind doch auch stolz auf Ihre Hits, oder nicht?
Umso mehr. Natürlich, klar. Das Verrückte ist ja, dass meine Hits meistens mich selber verwundert haben. Der Spieler. Wann waren das überhaupt? 80er Jahre?
Anfang der 80er. Großartiger Song übrigens. Also wirklich, finde ich bis heute.
20. Da hat damals jeder gesagt, sag mal Arim, wo willst du denn damit landen? Das ist viel zu lang für eine Radiosingle, da spielt doch keiner.
Der ist rauf und runter gelaufen.
Sowas finde ich immer ganz toll, wenn sowas ja gelingt. Ne?
Aber es gibt gar kein Rezept. Also das kommt ganz zufällig, oder?
Ich finde Rezepte verdächtig. Das schnürt einen alles nur ein.
Also ich glaube, Sie wollen einfach zufrieden sein mit dem, was Sie machen an Musik, oder? Und damit ein gutes Bauchgefühl haben. Ich will mal ganz kurz nochmal ein paar Ihrer Allzeit-Hits aufzählen. Also Aloha, hey, ja, hey, haben wir jetzt ein paar Mal schon erwähnt. Der Spieler auch, Kreuzworträtsel, Auf der Rolltreppe, Kuddel-Daddel-Du. Sie sagen, man weiß nicht, warum es ein Hit wird, aber hat das alles doch irgendwo einen gemeinsamen Nenner für Sie oder immer alles nur Zufall?
Wir haben schon früher bei den Rettels gemerkt, eingängige Songs haben es leichter, um es mal so zu sagen. Nur man muss eben zur Eingängigkeit dann halt auch irgendwie ein Thema finden, dass der Song nicht einfach nur ein Refrain ist und sonst gar nichts.
Und wenn Sie jetzt wieder auf Tournee gehen, ab April auf Raureif-Tour, da sind ja sicherlich neben Ihrem neuen Album auch die alten Hits gefragt. Mir wurde gesagt, Sie spielen auch dann so auf Zuruf, ne?
Hin und wieder mal, ja, doch, kann schon mal vorkommen. So, jetzt bin ich allerdings mit einer neuen Band unterwegs. Ob die denn mit den Zurufen auch klarkommen, weiß ich nicht.
Okay.
Oder ob ich sage, Jungs, den nächsten Song spiele ich alleine.
Aber die alten Hits sind dabei.
Ja, es gibt also eine ganze Menge Songs, die muss ich einfach spielen, weil die Leute sonst unzufrieden wären. Und mittlerweile stehe ich auch darüber. Man kann ja wirklich zurückblicken und hat wenig Gründe, mit sich selbst unzufrieden zu sein. Ich war da schon mal viel enger drauf, ne? Also so, dass ich sage, sprich mich bloß nicht mehr auf die Rattles an. Das ist vorbei und das wird es nie wieder geben und das ist irgendwie letztes Jahrtausend.
Aber es klappt doch, entspannter zu werden, wenn man älter wird.
Ja, schön, kann man mögen.
Zum Abschluss habe ich noch ein paar Fragen an Sie mit der Bitte um eine kurze Antwort, wenn es geht. Fangen wir mal mit Ihrer Frau an. Das kann meine Frau besser als ich.
Das ist eine etwas verfänglichere Frage.
Na, vielleicht ein Beispiel bitte. Kochen?
Meine Frau, die kennt mich manchmal offenbar besser, als ich mich selber kenne. Oder die weibliche Sicht der Dinge kann verdammt interessant sein. Wir sind da wirklich unterschiedlich. Und aus dieser Unterschiedlichkeit können wir Vorteile ziehen.
Also eine gute Ratgeberin.
Ja,
oder?
Sehr. Sie ist meine beste Kritikerin überhaupt.
Sie hatten nach einer Asientour fürs Goethe-Institut mal eine Salmonellenvergiftung. 4 Wochen Quarantäne. Was essen Sie seitdem nicht mehr?
Na, ich bin dann irgendwann zum Vegetarier geworden. Nicht nur deswegen. Also auch, weil ich irgendwie mit allzu heftigem Fleischgenuss, da gehen alle Energien in den Magen und der Schädel ist leer irgendwie so. Ja, Salmonellenvergiftung war schrecklich. Also ich war noch nie so krank. Mhm. Möchte ich niemandem wünschen.
Ist auch Gott sei Dank lange her. Dieser Song ist für mich der wichtigste meines Lebens.
Oh, das ist ja schon wieder so ein Ding. Alles auf eine Karte setzen. Der Spieler, alles auf eine Karte. Sag ich jetzt nur
ja,
so.
Ja, sagen Sie einfach mal aus dem Bauch. Passt ja zumindest. Typisch hamburgisch an mir ist.
So das, was der Norddeutsche so unter Understatement versteht. Ich lege Wert darauf, den Bodenkontakt beizubehalten. Und ich möchte auch nicht vergessen, wo ich mal hergekommen bin. Mein Kinderzimmer hatte noch nicht mal ein Fenster. Ne? Für mich ist die Welt schon in Ordnung mit Bodenhaftung.
Mhm. Merkt man ihn auch an. Am besten fühle ich mich, wenn?
Auch wenn ich gut aufgeschlafen, wach werde. Und hinterm Vorhang singen schon die Vögel und wenn ich dann den Vorhang aufziehe, dann ist der Himmel blau und so diese Sonntagsmorgenstimmung, so im Hintergrund irgendwo in einem entfernten Stadtteil bimmeln die Kirchenglocken, das mag ich.
Mein Rat für junge Musiker heute?
Denkt bloß nicht an das Geschäft, denkt nur daran, was ihr mögt, was Spaß bringt, an die Leidenschaft und die Freude. Weil wenn das Geschäft ins Spiel kommt, setzt auch die große Desillusionierung ein und da merkt ihr, dass das Fundament umso wichtiger ist, dass man eigentlich die größte Freude empfindet beim Machen von Musik und nicht nur beim Studieren von Hitparaden oder Playlists.
Achim Reichel auf Tournee mit seinem neuen Album ab April, am 15. April in Berlin in Huxleys Neue Welt, präsentiert von Antenne Brandenburg. Haben Sie ein Versprechen für die Tournee? Vorfreude.
Bei mir ist das immer so, dass die Freude erst irgendwie entsteht, wenn es losgeht. Vorher bin ich immer so drauf, hoffentlich klappt das auch alles und irgendwie, wer weiß, da kann ja alles Mögliche passieren. Und
aber wenn der Zug rollt, dann ist alles schön.
Dann ist alles schön, ja.
Das wünschen wir Ihnen, dass es eine ganz tolle Tour wird, ganz viel Vergnügen und dass Ihnen auch weiterhin so viel einfällt.
Ich bedanke mich dafür.